This is the Lifehack Show, episode number 20.
Welcome to a Lifehack Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer.
Hey Leute, was geht ab? Hier scheint die Sonne, hier ist blauer Himmel, das heißt, ich bin gerade richtig gut drauf und bin happy. Und ich habe mir heute Thomas Mangold geschnappt, den Guru in Sachen Effizienz und Produktivität. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, sind das auch genau meine Themen. Von daher habe ich mich mega auf das Interview gefreut. Wir sind richtig tief eingestiegen in verschiedene Techniken, in Tools. Und ja, ich würde am liebsten jetzt mit Thomas noch 2 Stunden weiterlabern. Aber bevor ich jetzt hier zu viel rede, steigt besser ins Interview ein. Viel Spaß und haut rein. Hey Thomas, willkommen auf dem Lifehacks Podcast.
Hallo Markus, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wo bist du gerade? Was machst du?
Ich sitze gerade in Wien in meiner Homeoffice und ja, bin im Bereich Selbstmanagement tätig, blog auch über das Thema. Und ja, im Großen und Ganzen geht es bei mir mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das ist mein großes Überthema, sage ich mal. Und damit beschäftige ich mich.
Okay, das heißt, am Ende soll dann der Impact sein, du hast mehr Zeit für was auch immer?
Ja, genau, für das, was dir eben Spaß macht. Familie, Freunde, Reisen, wie auch immer und weniger halt an deiner Arbeit oder deinen Projekten arbeitest oder die Arbeit und die Projekte eben schneller und produktiver über die Bühne bringst, um dann eben mehr Zeit für diese Dinge zu haben.
Mhm. Das Thema Produktivität ist ja ein ziemlich wichtiges Thema, gerade bei uns Selbstständigen und gerade als Selbstständiger, der noch online unterwegs ist und dann so Fallen wie Facebook und Social Media ausgesetzt ist, das ist für mich irgendwie immer noch so die größte Challenge, da fokussiert zu bleiben. Merkst du, dass der Bedarf oder die Nachfrage nach dir und deinen Kursen oder deinen Produkten oder speziell zum Thema Produktivität wächst und größer wird? Findest du das auch so, dass es zum echten Problem werden kann?
Ja, auf alle Fälle. Also ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die wirklich Probleme damit haben, ihre Aufgaben, die ihnen gestellt werden, egal ob man jetzt selbstständig ist oder in einer nicht unselbstständig arbeitet, die noch über die Bühne zu bringen und die noch zu schaffen in der vorgegebenen Zeit. Das wird halt immer schwieriger, die Anforderungen werden immer höher. Mhm. Und andererseits auch die Ablenkungen natürlich, wie du schon gesagt hast, Facebook, Twitter, Google, was da auch immer wartet, YouTube, ja. Die werden auch immer größer und da braut sich irgendwas zusammen dann, wo man dann mit den Aufgaben eben nicht mehr fertig wird. Und da muss man eben Strategien und Lösungen finden, damit man das doch schafft. Und ja, da setzt eben mein Blog, meine Kurse, meine Bücher setzen da an, genau.
Okay, das heißt, du selber warst schon immer ein total effizienter, strukturierter und optimierter Mensch oder was für ein Background hast du?
Naja, ich war jetzt nicht der totale Chaot, das würde ich nicht sagen, aber ich war jetzt nicht also so strukturiert und gut, wie ich jetzt arbeite und produktiv, wie ich jetzt arbeite, das war ich mit Sicherheit nicht. Also ich habe mich mit dem Thema begonnen, schon während meines Studiums zu beschäftigen und ja, es wird dann immer mehr und irgendwann habe ich mal gedacht, okay, da kannst du mehr draus machen, du weißt jetzt schon so viel über das Thema, startest du mal mit einem Blog, ja. Und das war eigentlich der Beginn, aber ich war als Schüler, war ich nicht so gut strukturiert, sage ich jetzt mal. Mhm. da hat es eher gehapert an diversen Dingen, obwohl es da ja noch keine Ablenkungen wie Facebook und Smartphone oder so gegeben hat, aber trotzdem, da waren halt die Ablenkungen dann anders. Ich war immer begeisterter Fußballspieler, begeisterter Sportler, mhm, und habe halt lieber Sport getrieben als gelernt und ja, das hat sich dann noch oft in den Noten niedergeschlagen.
Ja, wir sind ja ungefähr fast gleiches Baujahr. Ich bin 77er und wenn ich mich zurückerinnere, denke ich, ja, eigentlich muss es ja voll die Oase gewesen sein, ohne Smartphone, ohne Ablenkung, ohne Handys. Das alles gab es damals noch nicht. Aber dann gab es halt andere Sachen, ne? Dass man Sport gemacht hat oder sich mit Freunden getroffen hat. Keine Ahnung. Also man konnte auch so seine Zeit irgendwie vertrödeln und sich um die Hausaufgaben drücken.
Genau, das hat immer geklappt.
Wie auch immer. Und was war dann der Trigger während des Studiums, sich damit mehr zu beschäftigen?
Ja, dass ich einfach gemerkt habe, also in der Schule war es ja noch so, dass man halt einen klaren Stundenplan gehabt hat, man hat gewusst, man muss hingehen, mhm, und dann kam man auf die Uni und da war das eigentlich vollkommen egal, ob man anwesend war oder nicht, bei den meisten Kursen zumindest. Mhm. Und ja, ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich da eigentlich viel Zeit vertrödle und ja, nicht hingehe oder was anders mache und dann kam die große Prüfung. Ja, und dann war es halt nicht so leicht wie in der Schule, dass man da halt noch zwei Tage davor zu lernen beginnt und das schafft und dann kann man die ersten negativen Noten. Und das war so der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, das kann so nicht weitergehen, ich muss da vieles ändern. Ja, und da habe ich eigentlich dann wirklich intensiv begonnen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Also war für mich ehrlich gesagt auch eine ganz neue Erfahrung, als ich dann frisch an die Uni gekommen bin, an der Uni Münster, und mir den Stundenplan dann selber zusammenstellen musste. Das konnte man ja dann irgendwie noch ein bisschen schieben und machen und tun, aber du bist das erste Mal halt auf dich selbst gestellt und für dich selber verantwortlich, ob du da hingehst. Bei uns gab es auch kaum Anwesenheitspflicht oder nicht. Und wann du anfängst zu lernen und womit du lernst. Wichtig war eigentlich nur, dass du zu den Klausuren erschienen bist. Und am Anfang habe ich dann auch viel zu spät angefangen und dann irgendwie mit Biegen und Brechen das gerade noch bestanden. Weil ich glaube, so wie die meisten Menschen ticken so, dass sie erst loslaufen, wenn sie müssen.
Ja, so ist es. Und das ist einer der größten Fehler und den habe ich jetzt versucht auszumerzen, eben durch gute Planung. Da kommen wir schon ins Thema Planung ein bisschen hinein. Mhm. Wenn du dir das gut einteilst und gut planst, deine Aufgaben gut verteilst über die Zeit, die du zur Verfügung hast, dann lebt sich das wesentlich entspannter. Das Einzige, was man halt entwickeln muss, ist die Disziplin, das dann auch wirklich durchzuziehen und nicht so, wie es halt früher bei mir war. Ich habe damals schon natürlich mit To-Do-Listen und Aufgabenlisten, damals noch in handschriftlicher Form auf irgendeinem Blatt Papier gearbeitet. Und das ist dann immer wieder auf den nächsten Zettel übertragen worden und so weiter und so fort und erledigt ist es nie worden. Also mittlerweile glaube ich, dass ich ganz gut in der Planung bin, dass ich ganz gut darin bin, auch zu wissen, was ich an einem Tag so erledigen kann. Also dass ich mir nicht zu viel vornehme. Auch das ist ja oft der Gefahr, dass man sich viel zu viel vornimmt und das dann nicht schafft und dann frustriert ist. Mhm. Also da nehme ich mir lieber ein bisschen weniger vor und schaffe das dann und freue mich, dass ich dann am Ende des Tages meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Ja, und eben das, was glaube ich noch ganz wichtig ist, ist in diesem Bereich, ist es sich ein bisschen Pufferzeiten zu lassen, weil ja immer wieder unvorhergesehene Dinge kommen. Mhm. Und mit denen arbeiten die wenigsten. Also die meisten, die zu mir kommen, haben eben nicht diese Pufferzeiten, sondern ihren Tag von in der Früh bis spät abends voll geplant. Und wenn dann mal irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann kommt es eben dazu, dass man Aufgaben verschieben muss. Und das ist, glaube ich, nicht optimal.
Ja, dann kollabiert so das ganze System, was man sich vorher aufgestellt hat in seiner Wunderlist oder Evernote oder welchem To-Do-Planer auch immer, ne?
Genau, so ist es. Ja, dann drückt man auf morgen und ja. Dann wird die morgige Liste wieder elends lang und das ist dann ein Riesending, dass man dann irgendwann nicht mehr bändigt und irgendwann macht man den To-Do-Planer dann gar nicht mehr auf, vermutlich.
Ja. Das musste ich auch erstmal lernen. Also am Anfang bin ich auch immer davon ausgegangen, was ist der optimale Tag? Ich stehe dann und dann auf, okay, und dann bleiben mir vielleicht 4 Stunden zum Arbeiten, später nochmal 5, am Abend nochmal 3, wenn ich richtig viel weghauen will. So, und entsprechend habe ich dann die Taster reingehauen, aber ohne dran zu denken, dass auch mal jemand anrufen könnte oder eine E-Mail reinkommt, die dann doch so wichtig ist, dass sie da reingeschoben werden muss oder was auch immer passiert, ne? Und dann ist dein ganzer Plan eigentlich wieder für die Katze und du bist wieder nur am Schieben morgen, wenn du überhaupt Datum assigned hast. Das ist ja noch schlimmer. Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, für alles dann auch ein Datum zu assignen in der Wunderlist, aber wenn du gar kein Datum hast, dann verrottet es irgendwie da so in den Unterordnern, ne?
Genau, so ist es. Dann aus den Augen, aus dem Sinn und ja, irgendwann, es ist so die Eisenhower-Matrix, wo man dann sagt, irgendwann wird es dann wichtig, ja, und dringend. Das ist ja das Problem, ja, wichtig und dringend.
Ja.
Und man sollte sich halt eher in dem Quadranten wichtig und nicht dringend bewegen und das versuche ich und seit ich das mache, ist wirklich, die Lebensqualität ist wesentlich höher dadurch, ja, man hat mehr Zeit, die Dinge zu erledigen auch und es macht wesentlich mehr Spaß. Ja, wirklich geniale Sache. Aber wie gesagt, die meisten Leute warten dann eben, bis das wichtig und dringend wird. Ja, ja. Und dann kommt eben die große Panik, dann kommt der Stress und ja, dann kommen viele Faktoren zusammen, die dann eben nicht schön sind.
Ja, das heißt, wenn du Aufgaben angehst oder Tasks, teilst du dann die Aufgaben in die beiden Teilbereiche wichtig und nicht wichtig und dringend und nicht dringend oder gibt es noch eine dritte Ebene?
Ich habe im Prinzip 4 Stufen von Prioritäten. Die erste Priorität ist die sogenannte Eat the Frog-Aufgabe oder MIT sagt man, glaube ich, noch dazu, Most Important Thing.
Ja, so kenne ich das, ja.
Genau, ja, also das ist Priorität 1, die wird auch immer als erstes erledigt. Das ist halt so meistens die unangenehmste, wichtigste, ja, eine Mischung aus den beiden meistens. Unangenehm und wichtig sind die da meistens. Ja. Die versuche ich gleich als erstes am Tag zu erledigen, weil wenn die mal weg ist, dann ist man auch mental im Kopf viel, viel freier. Mhm. Wenn man die dann mitschleppt über den ganzen Tag und das am Schluss erledigt, hat man die immer irgendwie im Hinterkopf, dieses komische Ding, da muss ich noch machen. Und das ist dann ja meistens nicht so gut. Das heißt, das ist Priorität 1 bei mir. Priorität 2 sind dann die wichtig und dringenden Aufgaben. Die kommen halt rein, die kann man nicht verhindern. Ich versuche halt, dass die immer ja relativ gering gehalten werden. Aber wenn mit dem Blog einmal irgendein technischer Fehler auftritt oder irgendeine Mail reinkommt, wo was Wichtiges zu erledigen ist, dann muss das natürlich Priorität haben, das ist ganz klar. Und ja, Priorität 3 ist dann eben die wichtigen Dinge, aber die sind noch nicht dringend. Und da versuche ich eben die meistens in dieser Kategorie drinnen zu sein. Und Priorität 4 wären dann noch so administrative Dinge, die jetzt da ja weder wichtig noch dringend sind, sag ich mal, aber eben auch erledigt gehören irgendwann. Und ja, das sind so meine 4 Prioritätenstufen, mit denen ich arbeite. Mhm.
Und ich glaube, viele fragen sich jetzt, genau, wichtig und dringend ist Stufe 1, richtig?
Ja, die Eat the Frog ist Stufe 1 und wichtig und dringend ist dann Stufe 2, genau.
Ah, Eat the Frog, genau. Und du sagtest gerade, das sind meistens die unangenehmsten Dinge. Gibt es noch ein paar Symptome, woran man so einen Task dann definieren kann oder festmachen kann, womit man in den Tag starten sollte? Und warum sollte man den gerade am Anfang des Tages machen?
Ja, meistens sind das halt diese Dinge, die würde man gerne gar nicht erledigen. Ja, oder würde man, oder sind so unangenehme Dinge, die man am liebsten aufschieben würde. Mhm. Und ja, wenn man die am Anfang des Tages erledigt, ist das eben ein befreiendes Gefühl, wenn man die mal erledigt hat. Ja, das ist dann extrem motivierend, weil dann denkt man sich, ja, wow, jetzt habe ich dieses unangenehme und wichtige Ding habe ich jetzt hinter mir und jetzt da bin ich voller Energie und kann weiterarbeiten. Also bei mir ist das zumindest so und bei vielen, denen ich diese Vorgehensweise vorgeschlagen habe, ist das ebenso. Mhm. Und ja, man ist einfach top motiviert, wenn dieses Ding erledigt ist und hat es eben nicht mehr im Hinterkopf. Und das sind die zwei wichtigen Dinge für mich, die jedes Mal wieder, also ich bin jedes Mal wieder überrascht, ich mache das jetzt schon extrem lange so, ja, also sicherlich über 2-3 Jahre mit dieser Eat the Frog Aufgabe. Mhm. Und noch immer ist man, nachdem man sie erledigt hat, immer gibt es auch keine, muss man auch dazu sagen, aber wenn es eine gibt, nachdem man sie erledigt hat, ist man dann total happy und glücklich. Ja. Mhm. Ja, komisch ist aber so.
Ja, also ich kann es voll bestätigen, weil ich arbeite auch nach einem ähnlichen Prinzip. Ich suche mir am Vorabend immer diesen sogenannten, ich nenne den MIT, Most Important Task, raus und markiere mir den dann auch mit dem Sternchen in der Wunderlist. Also ich arbeite noch mit Wunderlist für mich selber, wenn ich mit dem Team zusammenarbeite, dann über Trello. Und mir hilft dann immer noch die Zusatzfrage, welche Aufgabe oder welcher Task hätte den größten Impact auf dein Business oder auf dein Leben?
Okay, ja.
Und welcher Task würde dein Leben irgendwie zum Besseren verändern? Und das sind aber meistens, wie du sagst, genau diese unangenehmen, die fetten Monster, die man immer vor sich herschiebt. Und wenn man den dann trotzdem angeht und macht, wie du schon sagst, und weil ich immer ziemlich früh aufstehe, habe ich den dann meistens schon um 9 Uhr oder um 10 Uhr fertig, dann ist der Tag, der ist eigentlich schon, der kann gar nicht mehr schlecht werden. Der ist dann schon so geil, weil du denkst, du hast mega was weggeschafft, oder?
So ist es, ja. Also es ist wirklich ein erhebendes Gefühl und wirklich genial. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, was hat den größten Impact auf mein Leben in 3, 4, 5 Jahren, das ist natürlich dann auch eine coole Sache. Das versuche ich auch reinzubringen, aber das versuche ich eher in der Wochen- und Monatsplanung schon reinzubringen, dass ich da wirklich nur mich auf diese Dinge konzentriere und wirklich auf das Wesentliche konzentriere, was halt wirklich in meinem Leben dann den meisten Impact in Zukunft hat, ja.
Ja.
Aber mache ich auch.
Und wenn du dir dann, machst du das auch so, dass du am Abend vorher dir die To-Dos anschaust für den nächsten Tag, um schon mal zu wissen, was abgeht, oder planst du da morgens mit frischem Kopf?
In der Regel mache ich es am Abend. Ist die letzte Aufgabe vom Computer. Manchmal ist es aber auch die erste in der Früh. Also ich bin jetzt nicht so ganz so streng mit mir, wenn ich am Abend dann, wenn der letzte Termin außerhalb ist, dann drehe ich jetzt den Computer nicht mehr extra auf und mache das. Ich arbeite mit Todoist und ja, dann mache ich das am nächsten Tag in der Früh. Aber in der Regel passiert es auch am Vorabend, ja.
Ja, Todoist ist auch ein sehr cooles Tool. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich habe gestern mit dem Holger Grete vom Zendepot ein richtig spannendes Interview gemacht für den Podcast. Und er macht das beispielsweise so, dass er die Tasks immer projektbasiert angeht. Das heißt, dass dann eine Woche oder je nachdem, wie lange es dauert, dann nur um seinen Blog geht. Und dann geht es um eine Woche nur um Business Development. Und dann geht es um eine Woche nur um Online-Kurse. Bei mir ist so, ich weiß nicht, dafür spielt mein Kopf zu oft verrückt und ich brauche irgendwie zu viel verschiedene Impressions, dass ich mir eigentlich den Tag immer so bunt zusammenwürfel. Würdest du sagen, das ist nicht so cool, oder was ist da dein Tipp?
Ich glaube, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Beides probieren, würde ich sagen. Ich bin da auch der Typ, der eher in deine Richtung geht und sagt, okay, den ganzen Tag nur an einem Ding zu arbeiten, das ist mir irgendwie zu fad. Ja, also ich brauche da auch mehrere verschiedene Dinge, mal einen Blogartikel, dann vielleicht an einem Online-Kurs arbeiten, dann wieder administrative Dinge erledigen und so. Also da bin ich auch eher in deiner Richtung. Aber ich glaube, das muss generell im Selbstmanagement ist es ja so, ausprobieren, was du selbst für gut empfindest, das behalte bei. Und was du sagst, nein, das ist nichts für mich, das verwirf einfach wieder und schaue das nächste Ding an. Das ist immer der Tipp, den ich meinen Klienten gebe. Und das funktioniert in der Regel recht gut. Ich glaube, da muss jeder sein eigenes System finden. Jeder von uns ist ein bisschen anders gestrickt. Und in Holger kenne ich auch sehr, sehr gut und schon oft mit ihm getroffen auch. Und ja, der macht das wirklich genial so. Und das passt für ihn so. Mhm. Für mich wird das weniger passen.
Okay, wie so oft, es kommt drauf an und ist eine Typsache.
Genau, auf alle Fälle.
Aha. Und wenn du dann die Tasks angehst, beispielsweise den MIT, ist das dann immer so ein Brocken, dass das auch mal 4, 5, 6 Stunden dauern kann? Oder filettierst du quasi Aufgaben, wenn du weißt, sie würden von der Zeit her zu lange dauern?
Ich versuche das mehr zu filettieren, aus dem ganz einfachen Grund, weil man so, also ich habe so das Gefühl, produktiver zu sein. Ja, also ich versuche meine Aufgaben im Todoist relativ klein zu halten, die gehen selten über eine Stunde drüber. Mhm. Und so kann ich immer wieder dazwischen abhaken und sehe da mehr Fortschritt, als wenn ich jetzt 5 Stunden an meinem MIT arbeiten würde und nach 5 Stunden dann erst abhaken könnte. Also das ist so ein bisschen eine psychologische Geschichte für mich.
Genau.
Deswegen mache ich lieber die kleineren Tasks, ja.
Ja, ich glaube, bei vielen Menschen, bei mir auch, funktioniert dieses Belohnungssystem richtig gut. Und ja, wie du schon sagtest, je mehr du dann abhaken kannst und dann vielleicht noch so ein cooler Sound dazu kommt und dann noch diese Checkmark irgendwie durch deinen Fingerwisch entsteht, ich weiß nicht, ist eine coole Belohnung.
Ja, auf alle Fälle, ja. Es ist irgendwie jedes Mal so ein mentaler Kick und du bist wieder frisch motiviert, das Nächste anzugehen. Und ja, das ist einfach genial. Deswegen versuche ich möglichst oft abzuhaken.
Ja, mir geht's genau. Ich bin auch so ein Typ, wenn da irgendwelche Farbmuster sind und du musst auf grün kommen oder du musst auf 100% kommen oder du musst irgendwie in der App noch was dazu kaufen, damit der Balken irgendwie komplett ist, dann lasse ich mich dadurch total triggern und mach das und versuche da irgendwie dran zu bleiben.
Sehr gut, ja. Ja, also das geht mir ähnlich.
Okay, und wenn du dann cool, in dem Task selber drin bist, verwendest du dann noch bestimmte Techniken wie Pomodoro? Vielleicht erklärst du mal kurz, was das ist und ja, ob das Sinn macht für dich?
Ja, Pomodoro ist halt, dass du möglichst kleine Einheiten machst. Ich glaube, 25 plus 5 ist Pomodoro.
Ja.
Damit nicht alles da ist. Also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Nein, das mache ich nicht, weil ich habe es probiert auch. Ist an und für sich eine coole Sache, weil man wirklich länger konzentriert arbeiten kann, das schon. Aber mich hat das irgendwie gestört, dass ich dann mittendrin irgendwie da jetzt aufhören soll, Pause machen soll, wo ich gerade im Flow bin vielleicht, wo ich gerade einen Artikel schreibe und gerade gut drauf bin. Und dann läutet dieser Pomodoro weg und reißt dich irgendwie raus. Also mich hat das eher gestört dann am Ende. Deswegen mache ich es nicht so. Also ich mache in der Regel regelmäßig Pausen, das auf alle Fälle. Versuche so eben meine Aufgaben so im Stundenbereich anzusetzen und mache dann nach jeder Aufgabe kurze Pause. Und das funktioniert dann auch sehr gut, ja.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe auch schon mal Pomodoro getestet, war dann ein großer Verfechter davon. Weil das Gute an dem Pomodoro ist ja, das hat ganz strenge Regeln. Du musst dann diese 25 Minuten sitzen bleiben und nur an der Aufgabe arbeiten. Und sobald du irgendwie rausgerissen wirst oder einmal aufstehst oder zur Toilette gehst, was anderes, musst du den Pomodoro wieder starten und resetten und von vorne machen.
Ja, so ist es.
Was mich dann aber auch irgendwann gestört hat, ist, manchmal bist du in so einem Flow-Modus und du bist richtig produktiv und auf einmal klingelt der Wecker und du musst dann aufstehen und 5 Minuten was anderes machen.
Ja, das kann nix. Ja, also für mich hat das halt, hab's probiert getestet, das ist so eine Sache, die habe ich getestet und ist dann eben nichts für mich gewesen. Aber sicher, für manche passt das vielleicht, manche arbeiten damit hochproduktiv. Für mich ist das eher weniger was.
Okay. Was würdest du sagen?
Ja. Weil du vorher gesagt hast, dieser Balken, da habe ich noch einen coolen Tipp, mit dem ich auch arbeite. Bei großen Projekten mache ich mir auch solche Balken und unterteile die meistens so in 5 bis 10% Schritte auf meinem Whiteboard hier. Und dann male ich da immer dazu. Ja, je nachdem, wie weit ich beim Projekt bin, male ich da immer dazu und das ist auch extrem motivierend. Ja.
Ja.
Und deswegen, die Idee mit den Balken gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich das selber verwende und ja, da siehst du dann, wie weit bist du, wie viel hast du noch und ist wirklich sehr, sehr motivierend, so vorzugehen. Und schützt auch ein bisschen vor Aufschieberitis.
Ja, was gibst du den Leuten für einen Tipp, die an akuter Aufschieberitis leiden?
Ja, genau solche Dinge zu machen, eben das Ganze ein bisschen zu visualisieren, darzustellen, wie weit bin ich, wohin muss ich noch, ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was die meisten den großen Fehler machen, ist jetzt ganz egal, ob das mit Abnehmen zu tun hat oder irgendein ein To-Do ist, das nicht erledigt wird, man plant ja zu wenig. Ja? Also ich muss mich genau hinsetzen, muss einen Plan erstellen, muss mir eine Strategie überlegen, wie will ich das machen, und das machen die wenigsten. Ja? Das heißt, zu wenig Zeit in die Planung investiert und dann geht es meistens schief. Das ist der große Fehler beim Aufschieben meistens.
Ja. Ja. Oder was ich auch gemerkt habe, viele denken, dadurch, dass sie eine App benutzen, ist das Problem schon gelöst.
Genau.
Sprich, es gibt richtig gute, coole Apps, und dadurch kann man sich dann auch die Inbox Zero irgendwie leer machen, den Posteingang, weil man alles in die App schiebt, und ja, dann verrottet es halt an einem anderen Ort und nicht mehr in deiner Inbox, sondern liegt dann in Evernote oder Wunderlist. Also ich glaube, wichtig ist, ja, irgendwie sich so motivieren zu können, dass man die Task dann auch angeht und im besten Fall dann auch so ein MIT irgendwann mal angeht, ne?
Ja, genau, das ist am optimalsten. Meistens sind es ja genau das, diese MIT-Tasks dann. Diese Aufschieberitis-Dinger sind meistens MIT-Sachen bei mir. Und wie gesagt, wenn es dann mal erledigt ist, ist es ein erhebendes Gefühl, und man gewöhnt sich dann dran und freut sich zum Teil dann auch schon auf die MIT-Sachen, weil man eben schon weiß, dass man sich danach gut fühlt. Ja, und das ist wichtig.
Mhm. Also was bei mir richtig gut funktioniert, wenn ich ein MIT angehen will, und das eigentlich jeden Tag, jeden Morgen, ja nicht in Posteingang gehen und ja nicht auch irgendwie Facebook oder so aufmachen. Weil bei mir ist so, sobald ich das Ding einmal aufmache, hat es mich gecatcht und die Gedanken sind woanders und man verliert sich.
Ja, absolut. Also mir geht es bei Facebook so. Ich mache Facebook auf, weil ich eine Werbeanzeige erstellen will, und finde mich 10 Minuten später im Newsfeed wieder.
Ja.
Also das ist Wahnsinn. Ja. Also das ist unglaublich. Deswegen versuche ich das auch zu vermeiden. Arbeite sogar mit Apps da, also Antisocial heißt das eine, wo du das Facebook ausschalten kannst für gewisse Zeit, dass du einfach nicht darauf zugreifen kannst. Also generell alle Social Media Seiten. Und das andere heißt Freedom. Ist auch recht cool, weil da kannst du das ganze Internet kappen. Und gerade wenn ich an meinen Büchern schreibe oder Blogartikeln schreibe, dann brauche ich ja das Internet nicht. Und so kommt da, verhindere ich, dass da irgendwelche Ablenkungen kommen könnten.
Ja, man muss schon sagen, ey, das ist verdammt gut, der Algorithmus, ne?
Ja, der ist Wahnsinn.
Und fürs MacBook gibt es, glaube ich, noch Self-Control als App für Social-Media-Blocking.
Genau, ja, gibt es auch. Und fürs Handy, für die kein iPhone haben, weil Apple das verhindert offensichtlich, gibt es noch die App Offtime, die sehr, sehr cool ist. Cool. Da kann man verschiedene Profile erstellen, also zum Beispiel das Profil Sport. Und da sage ich im Profil Sport, da kann ich zugreifen auf meine Musik-App, auf Runtastic, mit dem ich meinem Lauf eben triggere. Und auf meine Sport-Apps halt noch, und alle anderen sind gesperrt und auch alle Anrufe und SMS sind gesperrt. Und das ist echt eine coole App, weil da kann man auch Arbeitsprofile machen und vieles, vieles mehr. Familie, da kann man genau einstellen, wer kann auch von den Anrufern zu dir durch und wer wird abgeblockt. Und das ist eine recht coole Sache auch. Gibt es leider nur für Android im Moment. Aber es ist wirklich eine coole App, mit der ich sehr, sehr viel arbeite auch.
Ja, klingt super gut. Danke für den Tipp.
Gerne, gerne.
Was gibst du Leuten mit auf dem Weg, die ganz am Anfang stehen und jetzt das erste Mal ihre To-Do-Listen bauen und vielleicht auch es schaffen, mit dem MIT anzufangen und dann nicht wissen, ja, wie viele Tage soll ich eigentlich arbeiten oder am Rechner verbringen? Gibt es da einen allgemeingültigen Hinweis oder Tipp von dir?
Ja, das kommt natürlich wieder sehr auf die Person an. Also ich würde auf jeden Fall, also ich bin ja generell auch jemand, der sehr, sehr gerne das tut, was er tut. Ja. Deswegen setze ich mir da keine Zeitlimits, aber ich versuche dann natürlich schon, fange auch in der Regel sehr, sehr früh an. Also mein Arbeitstag beginnt meistens schon um 6. Mhm. Arbeitstag unter Anführungszeichen, ja, ich bin früh aufsteh auch. Mhm. Und ich versuche dann halt schon so in der Regel bis 4 arbeite ich, allerdings mit Sporteinheit dazwischen natürlich. Und versucht dann einfach Freunde zu treffen. Die große Gefahr ist halt, dass viele dann gerade wenn man allein arbeitet, daheim arbeitet, dass man dann daheim verhungert irgendwie, sage ich immer.
Ja.
Und die Sozialkontakte nicht mehr wahrnimmt und so. Und das ist eben absolut nicht für mich. Deswegen, ja, wenn meine Freunde in der Regel mit ihrem normalen Job aufhören, dann höre ich auch auf, vor dem Computer zu sitzen. Dann treffen wir uns, machen irgendwas, machen Sport, treffen uns, gehen weg. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber im Prinzip muss jeder für sich selbst wissen, wie viel er da investieren muss. Mein Ziel ist es halt, irgendwann so weit zu sein, dass ich gerade mal 4 Stunden, also den Vormittag, da vorm Computer verbringen muss und den Rest des Tages dann so gestalten kann, wie ich will. Also das ist mein großes Ziel. Und da bin ich noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg dahin.
Perfekt. Und das, was du gerade sagst, ist total interessant auf mich bezogen, weil immer, wenn ich in Berlin bin und du sagtest dann irgendwann, wenn deine anderen 9-to-5-Freunde quasi frei haben und du dich mit abends mit denen triffst, dann hörst du auch auf und hast irgendwie ein bestimmtes Muster, bis wann man arbeiten kann und dann ist auch Schluss. Und wenn ich unterwegs bin und die Tage noch viel länger sind und ich noch viel mehr Zeit habe für alles, erwische ich mich immer wieder, auch heute noch oder ich glaube letzte Woche oder so, dass ich mehr oder weniger vom Rechner dann verhungere und denke, ja, du könntest ja noch was machen, aber so richtig effektiv ist man nicht mehr. Aber ich verpasse dann immer den Moment, einfach diesen scheiß Deckel runterzuklappen und zu sagen, so, heute geht nichts mehr, Ende.
Ja, also da erwische ich mich auch noch ab und zu dabei, muss ich ehrlich sagen, wenn man dann so merkt, ah, man ist überhaupt nicht mehr produktiv und so weiter, und dann klappe ich ihm einfach zu und sage aus für heute. Ja, ich glaube, das perfekte Selbstmanagement wird es nie geben, man wird immer wieder in irgendwelche Fallen tappen. Aber das ist auch okay, solange es nicht regelmäßig passiert. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass es ab und zu darf passieren, aber wenn man regelmäßig immer Facebook aufmacht und dann 20 Minuten, 30 Minuten im Newsfeed drin hängt, dann muss man was ändern. Wenn das ab und zu mal passiert, mein Gott, wir sind alle Menschen, sage ich immer, es ist auch okay.
Ja, auf jeden Fall. Und man hört es ja auch von den richtig effizienten Menschen in den USA, wie Pat Flynn oder Tim Ferriss oder so, denen passiert das auch immer wieder, dass sie dann in so einem Rattenloch verschwinden und auf einmal wieder auftauchen und dachten, ey, scheiße, was wollte ich jetzt eigentlich auf Facebook machen? Also dem passiert das genauso und es soll ja auch nicht zur Selbstkasteinei ausarten.
Genau.
Aber ich glaube, gerade bei mir ist noch so geprägt, so von der alten 9-to-5-Mentalität, Zeit gegen Geld, solange du am Rechner sitzt, verdienst du Geld, solange der Deckel oben ist, scheint es ja irgendwie gut zu sein, was du machst, und das ist immer noch nicht ganz angekommen, dass ich selber bestimmen kann, wann ich aufhöre und wann ich wieder anfange zu arbeiten.
Ja, das stimmt. Da hilft vielleicht, dass du dir wirklich Terminplan machst und wirklich sagst, okay, ich stelle mir jetzt das Smartphone auf, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Uhr. Mhm. Und wenn das Smartphone läutet, ist es Schluss für heute. Ja. Also mit dem habe ich auch eine Zeit lang gearbeitet und das hat auch gut funktioniert, ja. Weil ich mich eben auch immer wieder dabei erwischt habe. Gerade, weiß ich nicht, wenn ich unterwegs war auch oder so, wie du richtig sagst, dass man dann eben vom Computer noch sitzt und um 22 Uhr noch immer sitzt, ja. Und dann habe ich mir einfach gesagt, nein, das geht nicht, und habe mir gesagt, mein Arbeitsende heute, habe das in der Früh festgelegt, habe mir Alarm programmiert. Dann habe ich dann auch tatsächlich dazu geklappt, weil das dann wirklich, erstens mal ist unproduktiv, es passieren viel zu viele Fehler dann schon, weil man ja unkonzentriert ist. Und nicht mehr so die mentale Energie hat, und deswegen hat es meistens eh kaum was gebracht. Ja, da gehe ich dann lieber auf ein Bier irgendwo hin und ja,
auf jeden Fall.
Ich schließe den Tag so.
Ja, es gibt ja auch so ein Gesetz, dass man sich die Aufgaben, die man zu tun hat, immer, egal wie lang der oder kurz der Zeitraum ist, genau in diesen Zeitraum legt. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Parkinson'sches Gesetz ist das, glaube ich.
Genau.
Und ja, genau, das besagt halt, je kürzer die Zeit für die Aufgabe, Zeit die Erledigung, also je kürzer die Zeit ist, in der du die Aufgabe erledigen kannst, umso produktiver bist du natürlich und umso mehr konzentrierst du dich eben auf die wichtigen Dinge.
Ja, das ist echt krass, wenn wir einen Ausflug machen und dann den ganzen Tag unterwegs sind und heute leihen wir uns wieder einen Roller und fahren über die Insel und dann weiß ich abends, boah, ich habe jetzt nur noch 3 Stunden oder eine Stunde für meine E-Mails oder eine halbe. Du rast da durch, bist richtig effektiv, produktiv, auf dem Punkt, ja, verschwendest keine Zeit, und wenn man aber weiß, oh, ich habe den ganzen Tag hier, ich habe gutes Internet, wenn wir unterwegs sind, haben wir manchmal auch nur so kurze Phasen, wo wir richtig gutes Internet haben, das hilft dann auch, dann vertrödelt man so viel Zeit, immer wieder.
Ja, das stimmt, kenne ich auch.
Also, wie man, glaube ich, merkt, ist ein Riesenthema, Produktivität, und auch eins, was mich sehr beschäftigt und sehr viel Spaß macht, da, mich immer wieder neu zu challengen, neu zu strukturieren, Routinen aufzusetzen.
Super, ja. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man vielleicht startet mit diesen To-Do-Listen, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass man sich daneben hinschreibt, neben jedem To-Do, wie viel Zeit will ich dafür investieren. Ja? Und sich dann auch wirklich da vielleicht den Wecker stellt, also nicht Pomodoro-mäßig, sondern einfach sagt, okay, für diese Aufgabe möchte ich eine Stunde brauchen und nicht mehr. Und sich dann vielleicht irgendwo eine Uhr oder einen Countdown hinstellt und dann immer wieder sieht, oh, so viel Zeit habe ich nur noch, jetzt muss ich Gas geben. Also das hilft auch am Anfang sehr.
Hast du eine bestimmte Routine oder Struktur am Tag, die du immer wieder abarbeitest? Und wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, wie gesagt, so einen typischen Tag gibt es bei mir eigentlich nicht, weil ich das eher immer wieder durchwürfle. Aber im Prinzip habe ich schon immer meine Hardfacts. Also mit einem MIT beginne ich natürlich dann. Dann kommt in der Regel nach dem MIT, arbeite ich zum ersten Mal meine E-Mails ab. Das mache ich nur zweimal am Tag, dass ich meine E-Mails abarbeite übrigens.
Cool.
Und dann sonst bleibt es geschlossen, weil sonst kommt immer wieder was rein und man ist abgelenkt. Und ja, deswegen habe ich mir das angewöhnt, wirklich nur zweimal am Tag, vielleicht noch ein drittes Mal dann am Abend, aber das ist eher selten.
Das hatte ich ja. auch mal drauf, ist auch ganz witzig. Und jetzt bin ich wieder zurückgefallen quasi, dass ich dann auch, wenn ich unterwegs bin, mir langweilig ist, mal auf dem iPhone die Inbox checke und ich ärgere mich selber darüber. Ich glaube, das zeigt, es kann immer wieder passieren, dass man eine Routine oder ein Habit wieder neu aufbauen muss, ne?
Genau, ja, das passiert. Man ist dann einfach, hat den Fokus einfach nicht mehr drauf und dann kommt das eben neu, aber dann muss man sich eben wieder neu drauf fokussieren und dann funktioniert das schon, ja. Ich gebe halt den Tipp auch immer, alle Benachrichtigungen auszuschalten. Also es ist Facebook-Benachrichtigungen oder Mail-Benachrichtigungen. Bei vielen bimmelt ununterbrochen das Handy, weil Mails reinkommen. Also das ist halt ein Horror dann natürlich, ja. Mhm.
Ja, das hilft super und das hilft ungemein. Also ich habe das Handy immer auf lautlos. Aber ich habe jetzt auch angefangen, auf dem iPhone diese ganzen Bubbles auszuschalten, wo du dann siehst, auch optisch einfach eine einzelne, zwei neue Mails und dann ist man halt geneigt, da reinzugehen. Und wenn du das alles ausschaltest, alle Notifications, die es gibt, also dieses Vibrieren, den Ton, die Bubbles oben, du lebst auf einmal viel entspannter.
So ist es, ja, absolut. Das kann ich auch nur empfehlen. Ja. Also ich habe das auch alles ausgeschaltet zum Glück. Ja.
Okay, cool.
Genau, ja, und mein, was halt bei mir noch dazu kommt, ist die Sporteinheit, die tägliche, fast täglich, sage ich jetzt mal. Ja, entweder Fitnesscenter, Laufen, Radfahren, das baue ich dazwischen irgendwo ein. Wenn ich sehe, ja, jetzt da brauche ich mal ein Timeout, dann passiert das zwischendurch irgendwie. Das kann jetzt sein am Vormittag, kann sein am Nachmittag. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jedes Mal den gleichen Stundenplan hat, weil ich die Abwechslung eben sehr, sehr gern habe. Aber ja, im Prinzip gehört dazu eben die MIT, dann gehört Sport machen dazu und ja, denn zum rechten Zeitpunkt dann wirklich den Computer auch abdrehen, das gehört auch noch dazu. Das sind so meine Ankerpunkte, die ich dann halt irgendwie verteile bei dem Tag.
Ja, und wenn du ins Fitnessstudio gehst, gestern erst habe ich da eine App empfohlen gekriegt hier im Mallorca im Gym von einem anderen Pumper. Hast du da eine Empfehlung für eine coole App? Oder bist du da genauso hart und strukturiert zu dir oder machst du einfach Freestyle irgendwelche Geräte?
Na, ich habe mein Programm, habe ich. Ich trainiere Split-Training und ja, da habe ich mein Programm zusammengestellt bekommen von einem befreundeten Fitnesstrainer und das ziehe ich durch. Also das ist, ich versuche mindestens dreimal in der Woche ins Fitnesscenter zu gehen und dreimal laufen. Das ist so meine Minimumanforderung, gelingt auch meistens und ja, einen Tag ist dann der Cheat Day. Darf ich mich ausrasten und fertig. Ja, und das funktioniert sehr gut. Also da habe ich eigentlich keine Apps oder Tools, die ich empfehlen könnte fürs Fitnesstraining. Einzig die Ernährung vielleicht, die track ich, weil das ganz gut funktioniert dann, weil dass man nicht zu viel zu sich nimmt, wo ich bin ja ein großer Fan von gutem Essen. Und da habe ich eben MyFitnessPal, das ich empfehlen kann, wo ich eben die Ernährung tracke und dann auch sehe, okay, jetzt musst du aufpassen, jetzt hast du schon zu viel Kalorien verbraucht, jetzt geht es dann wieder langsamer an. Aber ansonsten verwende ich fürs Fitnesstraining. Ja, und Brandtastic eben verwende ich fürs Tracken meiner Laufzeiten, also das schon. Aber jetzt direkt im Studio nichts. Was hast du da empfohlen bekommen im Studio?
Ich schau mal eben nach. Ich habe nämlich vorher auch immer Pläne gekriegt von einem Kumpel von mir, der auch Personal Trainer ist, aber irgendwie meldet er sich in letzter Zeit gar nicht mehr. Ich kriege keine neuen Pläne und okay. die alten machen keinen Bock mehr. Lux heißt das, LOOX.
Okay.
Und das cool. ist ganz cool insofern, dass da gibt es dann, glaube ich, über 300 Pläne, je nachdem, was man machen will, Kraftaufbau oder athletischer Körper oder Gewicht abnehmen oder Gewicht abbauen, Männer, Frauen, also man muss vorher sein Profil anlegen und kriegt dann entsprechende Pläne vorgeschlagen, auch von wirklichen Experten und kann dann aber diese Pläne auch immer noch individuell anpassen. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, zumal da immer noch eine ganz gute Videoanleitung dazu ist, wenn man nicht genau weiß, welche Übung das ist. Und das Ganze wird, sobald du diesen als meinen Trainingsplan aktivierst, dann auch offline runtergeladen, dass du dann gar nicht mehr Netz brauchst, wenn du im Studio bist.
Okay, das ist cool, ja. Sehr gut. Lade ich schon herunter.
Und was ich noch empfehlen kann, ist, was ich jeden Morgen mache, ist die sogenannte 7-Minuten-App. Hast du davon schon mal was gehört?
Das habe ich gehört, ja.
Genau, und das ist so 7 Minuten, very intense, also sehr intensives Intervalltraining, funktionales Training, was du also überall machen kannst, ohne Geräte oder ohne Fitnessstudio. Und das sind, glaube ich, 12 Übungen in die 7 Minuten reingepackt. Und ja, wenn du das regelmäßig machst, hat das auch echt einen Impact auf deinen Body und auf deine Gesundheit. Also es funktioniert ziemlich schnell und ziemlich gut.
Cool, muss ich probieren, ja.
Kann ich auch nur empfehlen. So, und wenn Leute auf deine Website selbst-management.biz kommen, was können die dort erwarten und was würdest du empfehlen, wo soll man einsteigen?
Ja, es ist, Einstieg ist immer schwierig. Also einfach mal auf die Ressourcenseite schauen. Dort sind alle Artikel, die ich jemals geschrieben habe, zusammengefasst und dort einfach mal drüber lesen und einfach dort einsteigen, was derjenige am spannendsten findet. Ja, also da geht es über Produktivität, Selbstmanagement. Ich habe diverse Videos drinnen, meine Podcasts sind drinnen. Also da gibt es wirklich viel zum Sehen. Und einfach einmal einsteigen mit dem, was wirklich Spaß macht. Ich empfehle das immer, auch wenn man mit Sport beginnt, nicht jetzt mit irgendwas einsteigen, was einem keinen Spaß macht, sondern mit dem einsteigen, was man gern tut. Ja, es gibt jede Menge Tooltips, Buchtipps, Zeitmanagement ist drin, Produktivität, Zero-Inbox ist natürlich auch Thema, Lernen und Austauschen, also da habe ich sehr, sehr viel über Lernen geschrieben, Energie, Gesundheit, Lifestyle gibt es ein paar Artikel. Wie man Ordnung schafft, mentale Stärke ist auch dabei. Evernote natürlich, ich bin ein großer Evernote-Fan. Ja, und diverse Videos und dergleichen mehr. Also einfach mal durchschauen die Ressourcenseite und sagen, okay, das interessiert mich, damit fange ich an und sich dann von dort aus weiter durcharbeiten und immer wieder was Neues holen, würde ich sagen.
Wie lange gibt es die Seite jetzt schon?
Die Seite gibt es jetzt schon über 2 Jahre. Also schon einiges hat sich schon einiges angesammelt. Es kommen auch immer wieder neue Artikel dazu, natürlich. Zweimal im Monat kommt ein Artikel und zweimal im Monat kommt ein Video dazu, immer zu einem gewissen Thema. Und ja, ich freue mich auch immer, wenn mich Leute anschreiben und gewisse Themenwünsche äußern, natürlich, sagen, da und da bräuchte ich Hilfe, hast du da was? Und dann kümmere ich mich darum und das ist immer ein recht reger Austausch mit meinen Leserinnen und Lesern und das ist immer spannend für mich auch.
Cool, das funktioniert immer am besten, ne? Wenn du mit deinen Leuten redest und quasi dann das lieferst, was die Leute auch interessiert und nicht, wo du denkst, so, das wäre irgendwie jetzt ein wichtiges Thema, ne? Das merken wir auch immer
Genau,
wieder.
so ist es, ja, auf alle Fälle.
Wie viel Traffic hast du da jetzt so über die letzten Monate generiert?
Es hat sich jetzt in den letzten Monaten auf 25.000 Leser und Leserinnen pro Monat eingependelt. Ja, da stehe ich jetzt im Moment.
Cool.
Ja, aber ich bin zufrieden damit, also das passt.
Aha. Nee, richtig cool, weil ich habe mich auch gewundert, ich komme aus dem SEO-Bereich, ob zum Beispiel so eine Biz-Domain, da streiten sich im SEO-Bereich immer noch die Geister, so ob man so eine gut zum Ranken kriegen kann oder ob man lieber auf eine .com oder .org oder .de gehen soll. Bei dir, du bist ein gutes Beispiel, ich glaube, du kriegst auch ganz gut SEO-Traffic, oder?
Genau, ja, ich habe dann Experten mal, muss ich auch dazu sagen, vor einem halben, dreiviertel Jahr hat er sich um den SEO sehr genau gekümmert und da ist wirklich dann sehr, sehr viel weitergegangen. Aber ich kriege sehr, sehr viel über Google. Ja, der Großteil der Besucher kommt über Google bei mir, ja.
Perfekt. Und das kann ja nur besser werden. Das spricht aber dann auch für die Qualität des Blogs und wahrscheinlich der Trust und das Alter, was dann immer weiter in deine Karten reinspielt, wenn du dranbleibst und Content erstellst.
Genau, so ist es. Also dranbleiben ist, glaube ich, das Wichtigste beim Bloggen, generell im Leben. Wenn man dranbleibt, ja, am Anfang, ich habe mich lang herumgeschlagen mit wenigen Besuchern. Ja, und dann sind sie immer mehr und mehr geworden. Und ja, wenn man da aufgibt in dieser Phase, ist das, glaube ich, schlecht. Also dranbleiben ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube, ich habe das schon mal auf dem Podcast gesagt. Es gibt auch so eine Erhebung oder Untersuchung, dass was wäre passiert, wenn diejenigen den Blog weitergemacht hätten, wo sie genau aufgehört haben. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist genau der Punkt, wo die meisten Leute dann genervt dran geben und sagen, nee, das bringt alles nichts, ich steige jetzt hier aus, ich höre auf so. Und kurz danach wäre dann dieser Tipping Point gewesen und gekommen.
Okay, das ist bitter, ja.
Das, ja, ist, zum Glück wissen das dann die Leute nicht, ne? Aber das zeigt nochmal so, wie wichtig einfach das Durchhaltevermögen ist, das Standing. Und klar, auch wenn man alleine ein Online-Business angeht, ist glaube ich, noch schwieriger und dann passiert nichts auf dem Blog. Und dann ist, glaube ich, umso wichtiger, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben oder beispielsweise in eine Mastermind-Gruppe zu gehen. Du
Genau, ja.
selber bist auch in der Mastermind-Gruppe, oder?
Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Mastermind ist extrem wichtig, weil dort eben Leute sind, die verstehen, was du tust. Ja, die wenigsten verstehen ja, was wir da wirklich tun, glaube ich. Wenn ich das normalen Freunden oder so erzähle, greifen sich die immer am Kopf, dass man damit Geld verdienen kann.
Ja.
Und ja, Mastermind-Gruppe hat mir wirklich auch einen Schub gegeben. Ich war zeitweise in 3 Mastermind-Gruppen gleichzeitig, weil es mich wirklich inspiriert hat. Mittlerweile bin ich nur noch in einer, aber es ist wirklich eine sehr, sehr geniale Sache, weil du dich da austauschen kannst, neue Tipps bekommst, siehst, was die anderen so machen und das wirklich sehr offen gehandhabt wird und da überhaupt kein Konkurrenzdenken oder so ist, sondern man sich gegenseitig weiterhelfen will. Und das ist wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen, unbedingt eine Mastermind suchen oder selbst gründen und dort dann glücklich werden.
Auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ich war vorher immer so ein bisschen skeptisch und dachte, wo kriege ich das denn jetzt noch reingebaut in meinen Kalender? Und ja, jetzt vor 2 Monaten war ich in Barcelona vom Dynamite Circle auf einem großen internationalen Event und da wurden dann auch Mastermind zusammengemischt und ich war in einer richtig, richtig guten Mastermind-Gruppe, wo es dann darum ging, sein Business aufs nächste Level zu heben. Und das ist einfach so inspirierend, erstmal so tiefe Insights in andere Businesses zu kriegen. Und dann diese Hilfsbereitschaft von den anderen für dein eigenes Problem, ne?
Genau, ja, so ist es. Also, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel profitiert und ich wäre heute sicher nicht dort, wo ich jetzt bin, ohne diese Masterminds. Das kann ich fix unterstreichen.
Mhm. Und auf deinem Blog gibt es ja neben den Blogartikeln, glaube ich, auch noch einen Videokurs und verschiedene Bücher. Oder wie sieht das aus? Wie hast du dich da aufgestellt? Du hast auch noch einen eigenen Podcast. Erzähl mal ein bisschen.
Genau, ja, also Podcasts, es geht über selber Thema meistens, also die Podcasts sind jetzt da immer der Artikel, es gibt es in geschriebener Form und gibt es in Podcast-Form, weil manche hören eben lieber, manche lesen lieber.
Okay, wie machst du das? Liest du den Artikel 1:1 ab oder änderst
du? Nein, also der Podcast ist wesentlich ausführlicher, also ich schreibe zuerst den Artikel und spreche dann den Podcast und wenn ich ablesen würde, würde das kein Schwein hören wollen, also ich muss freisprechen und ja, das ist immer zum Thema des Artikels natürlich, ich gehe ein bisschen mehr ins Detail im Podcast, natürlich, weil man mehr Platz hat, mehr Raum hat, wenn man sprechen kann, als wenn man schreiben kann. Ich glaube, niemand würde 10.000 Wörter in einem Blogartikel lesen. Also der Blogartikel ist recht komprimiert, versuche ich meistens so um die 1.000 Wörter zu halten und der Podcast ist eben dann für die Menschen, die genaueres erfahren wollen oder die ohnehin nur den Podcast hören. Also das passt dann sonst. Meine Bücher.
Ja, ganz kurz noch zum Podcast, weil das interessiert mich natürlich besonders, weil ich gerade erst am Anfang stehe. Und du immer sehr weit oben auch in den Rankings zu finden bist, also wahrscheinlich echt gute Inhalte da ablieferst. War das ähnlich wie beim Bloggen, dass es erstmal ein bisschen gedauert hat, bis du die Aufmerksamkeit hattest von den Leuten? Oder ging es direkt ab wie eine Rakete?
Also der Podcast ist direkt abgegangen wie eine Rakete, muss ich sagen, weil es, ja, Podcast gibt es jetzt auch schon gute 1,5 Jahre sicher. Und ich habe damals halt schon ein paar Leser gehabt und man ist ja dann schnell in dieser Neu- und Neukategorie, glaube ich, heißt die, wie heißt die?
Ja, ich habe es auf Englisch, bei mir ist New and Northworthy oder so, also Neu ja,
genau,
und
so irgendwie heißt die.
Bemerkenswert.
Und ja, wenn man da mal drin ist und da vorne rankt, dann kommen extrem viele Leute dazu und das ist schon mal cool, da kann man, glaube ich, 10 oder 12 Wochen ist man da drin und da ist wirklich die Post abgegangen. Und ja, ich bin dann auch in den normalen Kategorien immer weiter nach vorne gewandert in der Wirtschaftskategorie und ja, es kommen immer wieder neue Hörer vom Podcast und das ist wirklich ein cooles Marketing-Tool. Das Einzige, wo ich Probleme damit habe, ist die Leute dann auch auf die Website zu bekommen. Also da, weiß ich nicht, mache ich entweder irgendwas falsch oder die Leute wollen einfach nicht gut. Ich merke es auch bei mir selbst. Ja. Ich höre das im Fitnessstudio oder höre das in der U-Bahn oder im Auto und ja, du gehst halt dann selten auf den Blog oder auf die Website. Da muss ich schon was sehr, sehr Spannendes dorthin locken, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist wirklich so, dass da ein Medienbruch ist. Das merke ich ja selber. Ja. Ich versuche es auch bei meinen Podcasts, dass ich am Ende immer sage, hinterlass mir mal einen Kommentar irgendwie auf der Website oder schreib mir an markus@lifehacks oder hinterlass eine Sprachnachricht. Ich habe da alles eingebaut auf meiner Seite, aber es kommt irgendwie kaum Interaktion, obwohl die Leute die Podcasts hören, das sehe ich ja in den Stats dann bei Soundcloud. Aber ich kenne es von mir selber, wenn ich den Podcast dann höre und bin im Bett oder so, dann habe ich keinen Bock mehr, an meinen Rechner zu gehen, den anzumachen und demjenigen dann noch eine Nachricht zu schicken, auch wenn es vielleicht cooler wäre.
So ist es, genau, ja. Also das ist das Problem. Aber gut, das ist schön. Ich freue mich über jeden Podcast-Hörer und es ist okay so. Mhm. Ist halt ein zusätzliches Marketing-Tool auch für mich und ja, funktioniert sehr, sehr gut.
Und es macht sau Spaß, oder?
Ja, mörderisch. Also ich liebe Podcasten. Da kann ich mich so richtig auslassen. Und ich glaube, das merkt man halt auch bei dir merkt man es, dass es einen Riesenspaß macht. als wenn man da vielleicht Fahrt vorher vom Mikro sitzt und irgendwas reinliest. Ja. Ich glaube, die Leute merken das einfach. Und deswegen glaube ich, ist auch ein Erfolgsrezept vom Podcast, dass du da wirklich authentisch bist und dir das wirklich Spaß macht.
Ja, klar. Und wer so viele Folgen wie du hat, ich glaube, über 100 Stück oder so, so lange kann man ja nicht irgendwas anderes vorgeben, als man ist. Also man ist halt 100% authentisch auf dem Podcast. Und das ist ja auch das Coole. Die Leute erleben dich dann so, wie du bist und können dann entscheiden, so das gefällt mir oder gefällt mir eben nicht.
Genau, so ist es. Ja, das zum Podcast, oder? Hast du noch eine Frage dazu?
Nee, zum Podcast, so. Und dann wolltest du noch gerade so deine anderen Produkte.
Ja, meine anderen Sachen habe ich so eine Art Campus, nenne ich es, TM Campus, gelauncht. Das ist thomasmangold.me. Und da habe ich eben meine Bücher, meine Kurse, meine Webinare, die ich auch mache ab und zu, meine Seminare, wenn ich welche gebe. Die sind dann alle dort zu finden. Das habe ich dann vom Blog ein bisschen losgelöst jetzt oder bin gerade dabei, das im Loslösen. Also vom Blog wird das alles verschwinden jetzt in nächster Zeit. Und da ist eben das alles zu finden. Und ja, funktioniert sehr, sehr gut, diese Trennung. Und die Leute, die eben diese Produkte haben wollen, können auf diese Seite gehen. Und alle anderen sind am Blog glücklich und das passt optimal.
Cool. Das klingt nach einer logisch aufgebauten Welt. Aber sowas entwickelt sich, ne?
Ja, absolut. Also natürlich habe ich einen Blog angefangen. Teilweise sind die Kurse auch noch in der Sidebar am Blog. Die werden jetzt alle verschwinden dort und es wird nur noch auf dem Campus verwiesen. Aber ich glaube, gerade in unserem Business entwickelt sich wahnsinnig viel. Also wenn ich meine Jahresplanung mache und jetzt schon zurückschaue auf meine Jahresplanung, dann überlege ich mir, ob ich nächstes Mal Jahr überhaupt noch eine machen soll, weil sich einfach so viel ergibt dazwischen. Ja, und man relativ kurzfristig dann halt Dinge ändert und ja, es macht halt riesen Spaß und
Klar, macht es riesen Spaß, aber es ist einfach viel zu viel Musik drin bei uns, in den ganzen Online-Business, ne? Dass man da
Genau so ist es, ja.
zu lange im Voraus planen kann. Das ist echt zu oldschool. Ich habe es auch mal versucht, eine Jahresplanung oder 3-Jahresplan, 5-Jahresplan, fragen auch immer gern die Journalisten, aber ich kann immer sagen, ich lebe im Jetzt und es passiert viel zu viel, als dass ich sagen könnte, was in 2 Jahren ist, in 3 Jahren, ob ich dann noch digital normal bin, wer weiß, oder ob ich vielleicht schon eine Insel besitze oder irgendwas anderes mache. Kein Plan.
Genau, so ist es. Ja, also ich auch nicht. Also mein großes Ziel ist natürlich, vom passiven Einkommen leben zu können. Ja, das auf alle Fälle. Das ist meine große Vision, an der arbeite ich. Und da bin ich auf einem guten Weg. Aber dass ich jetzt sage, in 6 Monaten kommt dann dieser und dieser Kurs oder dieser und dieses Buch raus, das mache ich auch nicht mehr, weil da ergeben sich dazwischen so viele spannende Dinge und dann sagst du, okay, das machst du. Und das ist der große Vorteil von unserem Business. Wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und das, was mir heute Spaß macht, muss mir in 6 Monaten keinen Spaß mehr machen und dann kann ich es ändern. Und das ist das Coole daran.
Ja, absolut unterschrieben. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Es war mega spannend. Wir können uns gerne auch noch ein paar Mal öfter austauschen, gerade zum Thema Produktivität. Bin auch ein totaler Freak. Von daher habe ich mich mega drauf gefreut, dass wir jetzt endlich mal miteinander gesprochen haben. Es war sehr cool, es hat mir total viel Spaß gemacht und wir bleiben auf jeden Fall in Touch.
Super, machen wir auf alle Fälle, freut mich sehr.
Wünsche ich dir noch einen produktiven Tag.
Danke, dir ebenso. Ciao.
Danke, ciao. Wow, vollgepumpt, Motivation und Produktivitätsantrieb, spreche ich hier direkt das Outro ein. Dann geht die Folge auch schon zum Transkribieren und zum Mastern, so dass ihr sie möglichst schnell hören könnt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Peace and out.